Bist du bereit? Schnall dich an, denn jetzt geht's los. Willkommen bei Freie Schnauzen. Geschichten vom Lebenshof Mudebauch.
Also, zweite Folge. vielleicht mal vorneweg. Wir freuen uns sehr über euer Feedback, haben alles gelesen und werden auch in Zukunft alles lesen. Wenn ihr eine längere Rückmeldung oder vielleicht auch mal einen Themenwunsch für uns habt, dann dürft ihr jederzeit gerne eine Mail an podcast@mudenbauch.de schicken. Natürlich freuen wir uns aber auch ganz arg, wenn ihr uns auf Spotify bewertet, wenn ihr die Folgen uns eine kleine Rezension dazu schreibt oder auf Apple Music oder auf anderen Plattformen, wo ihr unseren Podcast hört. Auf YouTube sind wir auch.
Aber ohne Kommentare.
Ohne Kommentare, weil wir einfach es nicht schaffen, überall die Kommentare zu lesen und hoffen, dass wir, dem wir es bei YouTube nicht zulassen, die Kommentare dann hoffentlich auf einer anderen Plattform bekommen, wo wir dann halt das besser handeln können.
Ja, wir müssen das halt alles managen.
Genau.
Und das
ist einfach anstrengend, wenn es auf so vielen unterschiedlichen Plattformen ist.
Ja.
Ja, wir sind heute in einer Dreierkonstellation hier. Ja. Wir haben uns überlegt, ob nur der Schnüffi und ich die Folge aufnehmen. Aber wir fanden es ganz cool, wenn Svante quasi in die Rolle der Interviewerin so ein bisschen geht.
Ich fühle mich ein bisschen wie bei Marius Lanz hier.
Mehr darf ich dann auch nicht sagen.
Nee.
Wir möchten heute nämlich drüber sprechen, eine Frage, die wir ganz oft bekommen oder auch so Nachrichten, wie finanziert ihr das alles? Wir wollen auch einen Lebenshof gründen. Könnt ihr uns sagen, wie ihr das gemacht habt? Das ist halt so Nachrichten, die wir ganz oft bekommen und wir verstehen.
Tatsächlich sind das meistens Mails. Meistens sind es ganz ausführliche Mails von Leuten, die dann sagen, ja, das ist mein großer Lebenstraum und ich möchte das jetzt auch machen und wie kann ich das machen und was muss ich beachten und wie macht ihr das eigentlich? Könnt ihr mir, und dann kommt so ein Fragenkatalog meistens mit so 11 Fragen, die leider, muss man auch dazu sagen, meistens zeigen, dass der Wille zwar schön ist, aber dass halt da doch auch sehr viel Naivität drinsteckt, die bei uns am Anfang, glaube ich, auch ein...
Möchte ich bitte auch mit einwerfen. Also der Wille muss ja am Anfang da sein.
Der muss da sein, ja.
Der Wille muss da sein, aber worüber wir heute sprechen wollen, und da geht es auch wieder ein bisschen um Tacheles, es muss auch jede Menge Kohle da sein, wenn das Ganze auf stabilen Beinen stehen soll.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was viele bei uns einfach immer noch so ein bisschen unterschätzen, was ich irgendwie verstehen kann, weil wir halt jetzt nicht irgendwie oft drüber sprechen, aber durch die Blume, Leute, die uns schon lange folgen und uns immer zuhören, die wissen eigentlich, dass wir in dieses Projekt jede Menge Kohle reingesteckt haben und auch reinstecken. Und die Frage ist natürlich, die Neugierde ist, wo habt ihr die ganze Kohle eigentlich her? Wir haben ja auch schon oft Leute auf dem Hof gehabt, die denken, der Hof gehört meinen Eltern. Wir haben reich geerbt, wir haben irgendwas gewonnen oder keine Ahnung was. Das ist alles nicht der Fall. Und genau, das möchten wir heute mal so ein bisschen von Anfang an aufdröseln, würde ich sagen.
Mhm.
Oder?
Ja, ich bin auch dafür.
Sollen wir denn einfach mal damit anfangen, wie wir zu Geld gekommen sind? So ganz primitiv, oder was würdest du sagen, Svante?
Nee, ich würde ein bisschen eher anfangen. Also bei der Frage natürlich, ihr habt euch das so vorgestellt, ihr würdet gerne mal einen Lebenshof machen also eröffnen. Und prinzipiell hast du ja auch in der letzten Folge schon gesagt, Sina, dass Marcel auf jeden Fall irgendwie ein Faible für Immobilien hat. War das eher so ein, ich sag jetzt mal, so ein Lauf, der so nebenher gelaufen ist, also so, klar, ihr macht Geldeinnahmen irgendwie und ihr verdient Geld und ihr arbeitet und schafft viel und gleichzeitig guckt man sich dann, fängt man an, sich langsam umzugucken oder war das dann eine bewusste Entscheidung?
Also wir haben ja 2020 unser Wohnhaus gekauft.
Ja.
Und wir waren damals schon auf der Suche nach einem Haus mit einem wirklich großen Grundstück, weil wir gerne ein paar Tiere aufnehmen wollten.
Ja.
Das Haus, das wir jetzt haben, hat 4000 Quadratmeter. Das ist natürlich ein ganz schlechter Scherz im Vergleich zu dem, was jetzt hier ein Grundstück sein. Und es wäre natürlich auch nicht möglich gewesen, da so einen richtigen Lebenshof drauf zu machen. Aber wir haben halt zu Hause zwei Hunde, die sowieso schon immer. Dafür braucht man kein großes Grundstück. Und hatten 4 Ziegen und um die 20 bis 30 Hühner immer.
Ja, war halt
bei unserem Wohnhaus zusammen, zu Hause. Natürlich auch immer alle gerettet, Ja, und wir waren absolut nicht auf der Suche. Also gar nicht.
Auf der Suche wäre wirklich falsch zu sagen. Aber Svante hat es gerade ja auch schon gesagt, so ein gewisses Interesse dafür war bei mir einfach, ist bei mir schon immer da gewesen, ist auch bis heute immer da.
Aber ein Interesse, einen Lebenshof zu gründen?
Ein Interesse an Immobilien. Das heißt,
waren wir in der Position, dass wir gesagt haben, okay, wir könnten jetzt eigentlich noch eine Immobilie kaufen?
Nein. Überhaupt nicht. Das war einfach nur, ich habe halt immer mal wieder geguckt und wenn man halt Leute, die sich schon mal mit Immobilien auseinandergesetzt haben, wissen, dass man halt irgendwie dann so Suchfilter sich anlegt und guckt, was kommt da einfach so und dann wird man halt durch alles Mögliche irgendwie benachrichtigt und zugeballert, dass es halt die und die Sachen gibt, die irgendwie interessant sein könnten für den für die Suchparameter sozusagen. Und dann kam halt hier dieser Hof, der wurde halt dann praktisch inseriert und ich habe halt dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist so ein Hof, wird halt nicht so oft verkauft einfach.
Also von
das,
wie viel Fläche sprechen wir hier?
Es sind 14 Hektar ungefähr, davon sind ungefähr 5 Hektar Wiesen, 5 Hektar Wald. Und der Rest sind halt Weideflächen und Ackerflächen und sowas. Also schon sehr groß, 140.000 Quadratmeter für die Leute, die das nicht so vor Augen haben. Das ist schon echt viel. Und da kann man echt einige Tiere unterbringen. Und das ist, ich sag mir jetzt mal wirklich, Immobilien mit zusammenhängenden Flächen in dieser Größe drumherum, das findet man, also ich habe bestimmt 5 Jahre geguckt, ich habe es da haben wir uns mal einen Hof angeguckt, der hatte auch 10 Hektar zusammenhängende Fläche.
Damals ist es tatsächlich einfach nur daran gescheitert, dass wir uns das alleine nicht leisten konnten. Also es war eine zu große Nummer für uns, weil das war nochmal 3 Jahre vorher. Das sah bei uns finanziell noch anders aus.
Ja.
Und wir wollten das mit einer anderen Familie zusammen kaufen und das hat dann nicht geklappt.
Genau.
Und allein konnten wir es halt nicht. Und nur deshalb haben wir ihn nicht gekauft und natürlich ist es das Beste, was uns hätte passieren können, weil dieser Hof wäre sehr weit weg, der wäre in Bayersbronn gewesen, das ist so eine Stunde von hier entfernt. Ja,
45 Minuten. Wäre aber auch ein schöner
halt,
Hof gewesen.
Es wäre ein sehr schöner Hof gewesen, aber so, das ist ja auch was wir immer sagen, es wäre halt tiefster Schwarzwald gewesen. Und hier sind wir nicht im tiefsten Schwarzwald. Mhm. Hier sind wir im Schwarzwald, aber wir sind echt gut angebunden. Wir haben es ganz nah zur Autobahn, wir haben richtig geile Einkaufsmöglichkeiten, Schule, Kindergarten, alles Mögliche, gute tierärztliche Versorgung, also alles da.
Ja.
Und das ist im tiefsten Schwarzwald halt anders. Und es wäre für mich halt auch so eine ganz andere Ecke gewesen. Und damals wollte ich noch in eine ganz andere Ecke. Ich wollte weiter weg von hier irgendwie. Ja. Ich wollte in Baden-Württemberg bleiben, ich wollte im Schwarzwald bleiben, aber nicht hier.
Ja.
Und genau. Das, warum nicht, Sine?
Weil ich weg wollte von den Leuten, die mich von früher kennen. Mich hat es irgendwie weggezogen so. Weil ich weil ich ja schon auch meine Probleme mit dem klassischen Dorftratsch und so habe.
Ja.
Aber und jetzt auch zu meiner Familie nicht so, außer zu meinen Eltern, zum Rest meiner Familie nicht ein besonders gutes Verhältnis. Ja. Also mich hat hier nichts gehalten.
Ja. Umgekehrt bedeutet es aber halt auch, dass nicht nur für uns das gut ist, sondern dass auch für die Leute, die eben zu uns kommen, eine gute Sache ist, dass man halt wirklich von der Autobahn in 10 Minuten hier ist. Das war zu dem Zeitpunkt damals auch nicht so wirklich.
Okay.
Das war so zu dem Zeitpunkt damals nicht so wirklich auf unserem Schirm, weil wir halt dachten, ja, wir kaufen das eh nur, wenn dann als Privathaus und da ist es völlig egal, ob die Leute zu uns kommen können oder nicht.
Stimmt, das ist auch so ein Ding.
Und das ist halt, das war halt hier schon super wichtig, dass man halt wirklich herkommen kann, ohne dass man eine halbe Weltreise machen muss.
Weil wir in dem Fall natürlich auch noch eine Gastronomie mitgekauft haben.
Ja.
Also das ist auch was wir uns nicht ausgesucht haben. Wir haben uns nie als Gastronomen gesehen und ich sehe mich auch heute immer noch nicht so. Es ist so, dass der Schnüffi mehr seine Finger im Gastrobereich hat und ich mehr meine Finger im Tierbereich.
Ja.
So ist eigentlich schon unsere Aufteilung.
Mhm.
Aber trotzdem, wir hatten beide nicht geplant. Wir haben oft drüber, also wir sind richtig verfressen, wir gehen ständig überall essen, wir bewerten auch Restaurants und so immer so privat, wir würden niemals eine Bewertung schreiben, eine schlechte oder so, das ist nicht unser Stil, aber das ist schon so ein Ding, dass wir schon auch immer mal gesagt haben, oh, wir würden es schon auch gern selber machen, aber das haben wir nie ernst gemeint, weil wir wissen, Gastronomie ist ein hartes Pflaster, das lohnt sich halt auch null finanziell, auf jeden Fall in den ersten Jahren nicht und deshalb hatten wir da eigentlich keinen Bock drauf, aber es war halt hier nun mal dabei und deshalb war es natürlich auch wichtig, dass die Menschen uns einigermaßen erreichen können.
So. Ja, natürlich, klar.
Ja.
Ja.
Und das heißt, du hast Du hast den Hof gesehen, der war inseriert, Marcel?
Wir kannten den Hof.
Das auch.
Und weil, wie gesagt, ich komme ja schon immer aus der Nähe und der Schnüffi wohnt halt jetzt auch schon seit über 10 Jahren hier. Und wir waren ein halbes Jahr, bevor der Hof inseriert war, mit Freunden wandern und sind halt hier kurz eingekehrt, haben nichts zu essen gefunden. Aber es war halt schön so.
Ja.
Und dann hast du den gesehen und hast gesagt, Schatz, da ist ein Hof oder was?
Ja, genau.
Ja, hat er mir die Summe genannt. Und ich das so, auch. Willst du mich eigentlich verarschen?
Ja.
Wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft. Wie willst du das machen und so?
Ja,
und ich war schon erst anti. Bei mir ist es aber auch immer so, dass ich weiß, also ich wusste, wie schön dieser Hof ist, bevor wir ihn besichtigt haben.
Ja.
Ich wusste, wenn der mir kommt mit wir gründen einen Lebenshof, hat er mich.
Aber ich auch.
Er hat mich vor allem, wenn wir dahin fahren, dann auch noch im wunderschönen September. Also im September ist der Hof hier einfach mit Abstand am schönsten.
Ja, alles ist Gold.
Ich wusste, wenn der mich dahin bekommt zur Besichtigung, dann ist es um mich geschehen. Und deshalb wollte ich das eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ihn nicht besichtigen. Und er weiß halt genau, wie man es macht mit mir. Komm, wir schauen ihn uns jetzt einfach mal an. So. Und dann war es halt eh klar. Ne?
Ja, aber nee.
Es war nicht klar, ob wir es schaffen können, ob wir es stemmen können. Ja, das war nicht klar.
Das wäre jetzt wirklich ein bisschen verkürzt zu sagen.
Aber dass wir es wollen, war klar.
Ja, und dann muss man halt eben Wege suchen. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr komplexer Weg.
Wie lange hat das insgesamt gedauert?
Gut, ich sage jetzt mal für allgemeine Verhältnisse wäre das jetzt auch sehr kurz, aber ich würde sagen so 2 Monate oder so.
Aber war kurz Hyperfokus, oder?
Ja,
kurz. Ja, das ist halt auch was, wenn hier jemand neu zuhört. Das war bei uns halt schon immer so. Und das ist auch was, wenn Menschen mit uns zusammenarbeiten, das sei das jetzt in einem Bankgespräch, bei irgendwelchen Entscheidungen, die irgendwelche Hausgeschichten betrifft oder jetzt auch beim Kinderbuchprojekt, kriegen wir ganz oft die Rückmeldung, dass sie noch nie Menschen kennengelernt haben. Und das bezieht sich in dem Fall oft sehr stark auf mich, die so kurz fackeln. Die einfach so sagen, ja, okay, so machen wir es. Ja. Also ich bin halt kein Typ, der in der Nacht über irgendwas schläft.
Ja.
Entweder ich will was oder ich will es nicht. Und ich möchte dann auch, weil ich halt auch relativ viel auf dem Zettel habe, diese Entscheidung einfach getroffen haben. Ich will mich mit der Entscheidung dann auch nicht mehr beschäftigen, sondern ich weiß halt auch, also ich könnte mich sehr gut verzetteln, wenn man mir verschiedene Varianten zur Auswahl stellt. Wenn wir jetzt mal ganz primitiv eine Wandfarbe nehmen, einfach nur eine Wandfarbe.
Ja.
Und es gibt 3 Farben, die ich schön finde. Dann weiß ich genau, ich könnte mich damit jetzt einen Monat beschäftigen, um die perfekte Wandfarbe rauszusuchen. Wo sehe ich mich am wenigsten schnell dran satt? Was würde am besten zu der Einrichtung passen, die wir vielleicht auch in 5 Jahren noch haben? Aber da ich weiß, dass ich so bin, mache ich es einfach direkt so. Ich entscheide dann einfach nach einer Minute, die Wandfarbe wird's. Und dann denke ich über die anderen 2 auch gar nicht mehr nach. Und so ist es halt auch bei großen Entscheidungen.
Wenn man bei uns ins Haus guckt, dann wird einem das auch relativ schnell klar. Wir haben zum Beispiel ein Parkett verlegt und es war klar, du möchtest diesen Fischgrätparkett. Und der wird dann einfach überall verlegt. Bis ins Bad. Oder wir wollen eine Wandfarbe, die so ein bisschen anders ist. Dann ist es halt dieses Grün.
Gut, das lässt
und das ist dann überall.
Das lässt mich jetzt in einem sehr langweiligen Licht erscheinen.
Nein, aber es ist
aber einfach,
es ist einfach effizient.
Ja, genau.
Effizient.
Ja.
Genau. Also bei dir ist wenig so mit Shishi so.
Das ich finde eine gute Hose, dann kaufe ich sie mir gleich 3-mal.
Genau.
Ja.
Ich habe dieses T-Shirt auch ein paar Mal, aber ja. Ja,
also innerhalb von 2 Monaten habt ihr dann versucht, dieses Projekt hier irgendwie realisierbar zu machen.
Ja, also wir mussten halt erstmal gucken, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Was ist sinnvoll in diesem Konstrukt? Weil klar war auch, es macht keinen Sinn, jetzt einfach hier zu sagen, das ist jetzt unser neues Wohnhaus und das alte verkaufen wir. Dafür war das hier alles viel zu riesengroß und unnötig. Groß und
das Haus vielleicht auch zu frisch gekauft?
Auch. Ja, das war halt auch so ein Ding. Wenn wir jetzt in einer anderen Lebensphase gewesen und hätten immer noch ein Wohnhaus gesucht, wie wir es vor 3 Jahren getan hätten,
dann hätten wir
das Ganze auch noch mal aus einem anderen Blick gesehen.
Ja.
Und so war es halt. Wir waren und wir sind auch, also wir sind jetzt nicht mehr so glücklich in unserem alten Haus. Es hängt aber nicht mit dem Haus zusammen oder mit dem Ort, wo das Haus steht, sondern einfach mit unserer Lebenssituation, dass wir halt hier sein wollen. Das ist der einzige Grund. Aber das wussten
auch hier
wir.
Sein müssen oft.
Und auch hier sein müssen oft. Aber das wussten wir damals noch nicht. Und für uns war es so, es war utopisch für mich. Ich wollte in diesem Haus ich wollte den Rest meines Lebens in diesem Haus verbringen.
Ja.
Wir haben da so viel Herzblut reingesteckt und es ist unser Traumhaus.
Ja.
Und deshalb war das überhaupt nicht auf dem Zettel, dass wir hierher ziehen könnten.
Nee.
So, das stand nicht auf dem Plan.
Nee, stand es auch nicht. Also wir haben ja zu dem Zeitpunkt, als wir das dann entschieden haben, auch gesagt, wir wollten ja auch gar nicht hierher ziehen. Es war ja eigentlich klar, dass wir dort wohnen bleiben, wo wir wohnen und dass wir halt das hier als sozusagen Arbeitsplatz und Kreativplatz und Lebenshof einfach für die Tiere machen. Das hat sich dann irgendwann mit der Zeit entwickelt, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen dann auch hier irgendwann selbst wohnen so. Was halt auch damit zusammenhängt, dass wir hauptsächlich nicht mehr rumfahren wollen die ganze Zeit, einfach an einem Platz sein wollen.
Gerade auch mit den Kindern und Au-pair und zwei Hunden, die wir auch noch privat haben. Das ist einfach mit sehr viel Aufwand verbunden.
Genau. Und dann war es aber halt erstmal an der Sache, ja, wie wollen wir das eigentlich alles finanzieren und wie wollen wir das Ganze so aufbauen, dass es halt auch wirklich Sinn ergibt und dass vor allem diese Geschichte Lebenshof, und da kommen wir jetzt ja zu dem Punkt auch, das Thema der Folge ist, wie können wir das Ding nachhaltig so aufbauen, dass das halt auf stabilen Beinen steht.
Und an dem Punkt sollten wir jetzt, finde ich, ein bisschen weiter vorne ansetzen, weil eben, und wir wollen ja hier jetzt auch endlich mal die Karten auf den Tisch legen, die Frage oft kommt, ich würde es auch so gern, wie finanziert ihr das?
Ja.
Und da ist es halt auch einfach relevant, jetzt einfach mal ganz klar zu sagen, und es hört sich für mich komisch an, das so zu sagen, aber es ist halt einfach ein Fakt und es gibt keinen Grund, es zu verheimlichen. Wir haben sehr viel Geld. Wir verdienen sehr viel Geld.
Ja.
Und das vor allem in den.
Naja, ist so.
Ja, das also, vor allem in den letzten 4 Jahren.
Genau. Da haben wir halt einfach, das habt ihr alle auch mitbekommen. Ich meine, wir sind, der Instagram-Account ist gewachsen. Wir haben sehr viel Hühler auch gemacht, vor allem. Der ein oder andere besitzt vielleicht sogar einen von den Personen, die hier zuhören und zugucken. Und das war halt, wir haben da einfach sehr viel Energie reingesteckt und dementsprechend aber auch
überproportional viel verdient.
Genau, und wir haben halt dann irgendwann gemerkt, okay, wir sind jetzt auch finanziell an einem Punkt, wir sind beide nicht so der Typ, dass wir sagen, wir brauchen jetzt irgendwie noch mehr Luxus und noch mehr, weiß ich nicht, noch mehr teure Uhren und noch mehr teure Autos und noch mehr, also weißt du, das war dann so, ja, da haben wir relativ schnell gemerkt, da sind wir irgendwie relativ schnell gesättigt.
Ich möchte uns jetzt aber auch nicht, also vielleicht erstmal dazu, ja. Weil vielleicht glaube ich für viele Leute es trotzdem einfach nicht nachvollziehbar ist. Mit einem Instagram-Account, wenn man nur einen Instagram-Account hat und da kommt es immer nicht auf die Accountgröße an, sondern wie stark der Account ist. Also wie stark ist deine Community, wie gut sind deine Story-Views, wie sehr vertrauen die Leute auf deine Empfehlungen. Und das ist bei mir halt sehr stark.
Tut dir schon, gewisserweise.
Ja, also offensichtlich kann ich auch einfach gut verkaufen und auch das fühlt sich komisch an, das so zu sagen, aber es ist so und auch das, solange man Produkte verkauft, die man selbst wirklich toll findet und die man sich selbst auch kaufen würde und das ist für mich immer die Prämisse, ist es halt auch einfach nichts Verwerfliches, aber das ist halt offensichtlich einfach eine meiner Stärken, auch Dinge verkaufen zu können. Und unabhängig jetzt von den Network-Marketings, in die ich dann eingestiegen bin, ist mein Instagram-Account alleine schon so gut gelaufen, dass wir beide ganz locker davon leben konnten und dass wir uns auch ganz locker ein richtig geiles privates Haus kaufen konnten. Und was ich auch sagen möchte, weil ich uns nicht in einem besseren Licht erscheinen lassen möchte, als wir es sind, und wir eben hier, was das betrifft, auch nicht in das klassische Tierschützerbild reinfallen. Wir opfern unser letztes Hemd und leben eigentlich am besten im Zelt. Das sind wir nicht.
Nee.
Und das werden wir auch nie sein. Wir gönnen uns richtig gern. Wir möchten einfach es uns gut gehen lassen im Leben. Wir möchten tolle Urlaube machen. Wir sanieren jetzt gerade unser zweites Haus und möchten das auch richtig geil machen.
Ja.
Wir kaufen unseren Kindern einfach alles, was wir denken, was für sie sinnvoll ist. Und wir möchten einfach persönlich keine Abstriche machen.
Ja.
Das ist einfach so das Ding. Aber wir hätten mit unserem Geld, das wir dann eben drüber hinaus verdient haben und wir hatten alles, was wir wollten. Wir waren auch irgendwann an einem Punkt, also für mich, mein Lebensziel war es ehrlicherweise immer, unabhängig irgendwann mal einen Lebenshof zu gründen.
Im Bioladen einzukaufen, ohne auf die Preise zu gucken.
Richtig, im Bioladen einzukaufen, ohne auf die Preise zu gucken. Weil wir beide kommen nicht aus wohlhabenden Familien. Null.
Nee.
Ich würde mal sagen, absoluter Durchschnitt. Bei dir finanziell ein bisschen besser aufgestellt als bei mir. Aber es ist ganz, ganz normaler Mittelstand. Aber wir haben beide nichts geerbt oder so. Unsere Eltern haben uns 0,0 finanziell unterstützt. Mental sehr, aber finanziell nicht. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ich wollte sagen, dass, weiß ich nicht, wie ich die Schleife jetzt gedreht habe. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir, genau, wir waren an einem Punkt, wo wir abends auf der Couch auch öfter mal saßen und so, ich fand es halt so krass, dass ich mir einfach alles kaufen kann, was ich will. Und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich auch öfter zu dir gesagt habe, ich bin einfach wunschlos glücklich. Es gibt nichts, es gibt absolut nichts, was ich jetzt noch gerne hätte, was ich kaufe mir einfach, was ich haben will. Und ich merke halt auch, das, was ich haben will, ist nicht besonders teuer. Ja. Also ich bin dann tatsächlich am Anfang so ein bisschen in die Richtung eskaliert, dass ich mir wirklich teuren Goldschmuck gekauft habe. Aber halt auch nur so viel, wie ich tragen kann. Ich würde mir jetzt keinen weiteren Ring kaufen, weil ich bin kein Typ, der Schmuck wechselt. Ich habe immer das Gleiche an. Und habe halt dann solche Dinge auch ausgetauscht und da mir sehr, sehr stark gegönnt. Und irgendwann habe ich auch einfach, oder haben wir auch beide gemerkt, es gibt uns halt nichts.
Nee.
Es gibt uns was tun und lassen zu können, was wir wollen. Es gibt uns vor allem was, schöne Urlaube machen zu können, einmal im Jahr auch ins Familienhotel zu fahren, was einfach der krasseste Luxus überhaupt ist.
Ja.
Und wir haben uns auch beide das Commitment gegeben, wenn wir das Ganze angehen, dann wird sich das nicht ändern, weil wir können nur alles tun für den guten Zweck, wenn es uns selber gut geht.
Ja. Ich muss da auch jetzt mal kurz reingreifen, weil weil das gerade den Eindruck hinterlässt, dass ihr quasi Geld verdient habt und ab jetzt habt ihr Geld verdient und seid reich.
Mhm.
Das hält sich aber auch nur, weil ihr weiterarbeitet.
Richtig.
Ja, natürlich.
Also ich habe dich ja jetzt hier ein Jahr kennengelernt, euch beide. Und die Vorstellung, die halt in den Köpfen von den Leuten, glaube ich, ist, gerade was so Influencer angeht, ist, da zeigst du dich mal ein bisschen vor der Kamera und präsentierst da das ein oder andere Produkt und hast davon ein geiles Leben. Was ist das? Also es ist halt super viel Hintergrundarbeit, die nicht gesehen wird. Super viel, gerade jetzt im Network-Marketing, super viel Kundenmanagement, was ihr wirklich die ganze Zeit und permanent macht. Es geht also weiter. Also es hört jetzt nicht auf, nur weil ihr irgendwo an diesen Punkt gekommen seid, sondern es ist einfach Arbeit.
Genau, und es ist eben auch nicht so, dass wir jetzt diesen Hof hier gekauft haben und uns jetzt zurücklehnen können. Ganz im Gegenteil. Das ist ja auch der Grund, warum wir hier Menschen für uns arbeiten lassen. Weil wir müssen weiterhin die Kohle ranschaffen. Ja, wir sind auf Spenden angewiesen.
Ja.
Wir sind aber gleichzeitig auch darauf angewiesen, dass wir zwei weiterhin sehr viel Geld verdienen, um das hier auch weiter am Laufen zu halten. Weil das tun wir zu einem großen Teil halt auch einfach aus dem Geld, das wir verdienen. Und dieses Geld, das wir verdienen, würde trotzdem, egal wie viel es wird, niemals ausreichen, um das hier alles zu stemmen. Und da gehen wir vielleicht auch gleich mal drauf ein, was kostet das eigentlich so, ein Gehege zu bauen und so. Und was sind vielleicht auch die Herausforderungen, die wir hier haben. Aber das ist halt das Ding, es muss weitergehen. Und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, das Network Marketing ist dann dazugekommen, zuerst Hühler und jetzt seit diesem Jahr auch noch Monate.
Haarpflege für Leute.
Haarpflege für die Leute. Und Hühler ist halt einfach komplett eskaliert.
Ja.
Das ist einfach so. Und das ist auch was, es gibt Menschen gerade im Network Marketing, die zeigen sich auf Bühnen, die erzählen, wie viel sie verdienen, die zeigen Kontoauszüge. Und das würde ich halt niemals tun. Mein Credo war immer, eigentlich sollte man es uns nicht anmerken. Und das vielleicht sogar ein bisschen zu krass. Also wir haben uns zum Beispiel ein schönes Auto gekauft und ich war so erpicht darauf, dass man das auf keinen Fall in der Story sieht, weil ich nicht so sein wollte. Und das ist halt irgendwie auch falsch.
Mhm. Ja, aber du hast halt diesen Punkt erkannt, dass Geld eine Emotion hervorruft bei allen.
Ich wollte nicht, dass Leute neidisch sind und uns deshalb hassen.
Aber du darfst halt also stolz auf deinen Erfolg sein und auf deine Arbeit, die du da rein investiert hast.
Ich glaube, da steckt einfach eine große Unsicherheit drin. Und vielleicht auch eine Prägung. Also ich komme halt aus einer stinknormalen Familie und ich bin die Erste mit Abitur in meiner Familie. Und da war halt schon immer, wenn allein jemand studiert hat, die Studierte. Weißt du, oder Geld wächst nicht auf Bäumen oder Geld verdirbt einen Charakter. Das sind alles so Dinge, das ist halt sehr tief in mir.
Es ist halt auch die moralische Frage, womit hast du Geld verdient? Bist du jetzt ein Arzt und rettest Leben und dann wäre es...
Dann ist es wieder legitim.
Dann ist es legitim und dann dürftest du deinen Kontoauszug zeigen und dein schnelles Auto.
Richtig, ja.
Oder stellst du dich vor eine Kamera im Internet und hältst ein Produkt in die Kamera?
Ja, ich bin halt einfach eine Verkäuferin letztendlich.
So. Ja, aber also ich finde das aber auch... Also ich zum Beispiel bin... Also ich finde, auf Geld braucht man nicht stolz sein. Auch selbst wenn man sich selbst erarbeitet hat, das ist irgendwie, also für mich ist das nichts, was irgendwie Stolz hervorruft. Das Einzige, also was mich wirklich mit Stolz erfüllt, ist jetzt zu sehen, was hier passiert. dass man halt mit Geld was wirklich genau, Gutes tun kann. Ja. Das ist was, wo ich sage, da bin ich wirklich, da werde ich auch gern drauf angesprochen. Das freut mich auch, mit Leuten da auszutauschen. Das finde ich super cool, auch wenn da Leute auf uns zukommen und sagen, oh, die finden das so toll, was wir hier gemacht haben und so. Da bin ich wirklich stolz drauf. Aber ob ich jetzt irgendwie ein krasses Auto fahre oder so, das macht mir Spaß, aber das ist nichts, wo ich jetzt stolz drauf bin.
Und das ist halt auch was, finde ich, da mit reinspielt, dass wir etwas gebraucht haben, weil wir uns in einer sehr oberflächlichen Welt bewegt haben, dann auch noch für das, wo wir herkommen, in Geld geschwommen sind. Ja. Also es sind einfach Summen, mit denen hatten wir nie zu tun in unserem Leben. Nee. Ich habe auch noch nie solche Hotels gesehen, in denen wir mal waren, überhaupt.
Ja. Man muss aber halt auch bedenken, das ist dann viel Geld, was da kommt und so, aber das bringt halt auch wirklich super viel Verantwortung mit sich.
Ja.
Weil es ist halt, man könnte halt jetzt sagen, ja, okay, hab jetzt viel Geld und dann lege ich das auf mein Konto und dann gucke ich halt, was passiert, so, und bin irgendwie abgesichert und dann war es das. Aber das war halt auch so, dann hat man halt irgendwie eine Summe X auf dem Konto, die macht aber halt auch auf Dauer jetzt nicht glücklich. Sie macht vielleicht entspannter, weil man sagt, ja, okay, ich muss jetzt nicht mehr jeden Euro umdrehen oder muss jetzt irgendwie jeden Monat gucken, dass das Geld hier rankommt. Aber letztendlich, wie gesagt, außer Entspannung bringt es halt, finde ich persönlich, gar nichts.
Ja.
Und deswegen haben wir halt relativ schnell gesagt, okay, auch wenn das mit einem gewissen Risiko verbunden ist, doch, es ist schon ein gewisses Risiko, machen wir das trotzdem. Und ein Gedanke war dabei ja auch, wer weiß, was in 20 Jahren ist. Gibt es dann Instagram noch? Ist das,
genau, also, es war der Wunsch, einen realen Ort zu schaffen, unter anderem auch für unsere Kinder, weil je älter die Kinder wurden, desto mehr habe ich mir die Frage gestellt, was ist, wenn die in die Schule kommen und gefragt werden, was machen eure Eltern beruflich? Mhm. Und ich fände es einfach, und vor allem es spricht sich ja auch rum, man sieht ja, wenn eine Familie einfach wohlhabend ist und vielleicht einen Pool im Garten hat oder keine Ahnung was, und die Leute fragen sich, wo haben die ihr Geld her? Und dann müssen meine Kinder sagen, meine Mutter ist Influencerin. Das ist auch wieder so ein dummer Gedanke, weil es ist nicht verwerflich, Influencerin zu sein. Nee. Ich möchte auf gar keinen Fall diese Berufsgruppe in Dreck ziehen und ich bin selber Influencerin.
Nee, aber das ist das Urteil, womit wir uns jedes Mal auseinandersetzen
müssen. Aber in gewisser Weise ja auch zu Recht.
Ja.
Weil wir arbeiten viel, aber es ist ein überbezahlter Job und es ist im Vergleich zu anderen Jobs kein wichtiger Job und da stehe ich auch voll dahinter. Das sehe ich persönlich so.
Das kommt, finde ich, darauf an. Nein, ich finde, es kommt komplett darauf an, wie man das auslegt für sich. Also Reality-Star zu sein, ist, glaube ich, wirklich kein wichtiger Job in den meisten Fällen. Aber es gibt so viele Influencer und so viele Leute, also Content-Creator. Überleg mal, wenn es die Menschen nicht helfen. Gäbe.
Ja.
Also so vielen Themen. Ich sehe das
100% genauso. Es gibt, mir haben ganz viele Menschen geschrieben, du hast mir aus der Essstörung rausgeholfen. Oder auch den Content, den wir letztendlich ist das, was wir machen, ja auch Influencer auf unserem Lebenshof-Account. Das ist wichtig.
Es gäbe doch keine Sichtbarkeit für diese ganzen Themen.
Das ist komplett richtig. Aber findest du die Summen, die fließen?
Nein, die Summen.
Die sind halt unverhältnismäßig. Ja, das ist eigentlich das, Summen, was ich sagen fließen, möchte.
Die sind auch bei, was weiß ich, bei irgendwelchen Versicherungsmaklern oder bei Immobilienmaklern. Das stimmt,
und bei Fußball und bei irgendwelchen Celebrities kräht auch kein Hahn danach.
Naja, letztendlich ist es doch immer nur, du wirst immer danach bezahlt, wie viele Leute einem zugucken.
Ja, das stimmt.
Und das ist halt einfach so. Also nur deswegen steckt in Fußball so viel Geld, weil halt so viele Leute Fußball gucken.
Genau, aber ich möchte nur sagen, dass es mir deutlich besser geht, seitdem ich weiß, was ich mit diesem ganzen Geld, das ich mache, verdiene. Und seitdem kann ich dieses Geld auch noch viel besser verdienen, weil ich immer weiß, was damit passiert. Und wie gesagt, damit passiert persönliche Gönnung, aber auch gleichzeitig etwas wirklich Gutes zu tun.
Ja, so. Ich würde vielleicht noch kurz einmal erklären, wie das, also wie wir das Ganze praktisch aufgebaut haben.
Genau.
Oder?
Ja.
Ja. Und zwar, da habe ich mich dann so ein bisschen mit beschäftigt. Irgendwann habe gedacht, okay, was können wir jetzt machen? Das ist halt, mein Steuern ist auch ein Thema. Das ist einfach auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass Steuern in Deutschland ein Thema sind. Man kann als Influencer natürlich auch nach Dubai auswandern, dann zahlt man dann gar keine Steuern. Das machen auch Menschen. auch.
Oder nach,
nach Zypern.
Madeira.
Oder nach Zypern. Madeira. Kann man alles machen. Und das ist auch alles legitim, wenn man das möchte. Wir finden Deutschland ganz gut so. auf jeden Fall, das war halt, war jetzt nicht so unser Thema. Deswegen haben wir gesagt, was könnten wir stattdessen machen, was irgendwie steuerlich trotzdem auch sinnvoll ist. Und dann kam halt das Thema Stiftung bei uns auf. Stiftung ist auch so ein bisschen, Wie würdest du es neutral, kannst du was zum Thema Stiftung als neutrale Person sagen? Wenn du das jetzt, wenn du jetzt einfach nur hörst, da hat jemand eine Stiftung ins Leben gerufen.
Löst denn erstes, dir irgendwas aus? Ja, als erstes habe ich irgendwie so den Diakonie-Gedanken irgendwie.
Okay,
so.
Der ist ja noch recht positiv.
Ich habe so eine reiche Erbin, die dann so Kunstwerke versteigert für ihre Stiftung.
Ja, es ist halt, also es ist schon irgendwie...
Shady.
Findest du es shady? Ich finde es nicht shady. Findest du
nicht shady?
Nee, gar nicht.
Okay.
Nein.
Also in meinem Kopf war es ein bisschen shady, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht aber auch, weil ich mich recht tief dann mit dem Thema befasst habe und einfach gemerkt habe, also wenn man das Thema, also in Deutschland gibt es gemeinnützige Stiftungen und es gibt Familienstiftungen. Das heißt, man kann entweder sagen, man stiftet praktisch irgendwie einen Betrag oder ein Haus oder irgendwas oder einen Sachwert. Und kann dann sagen, es gibt einen Katalog, ich glaube, mit ungefähr 34 gemeinnützigen Zwecken. Und diese Zwecke kann man sich dann ein oder mehrere aussuchen, für was man praktisch dann seine Stiftung einsetzt. Oder man macht dann einfach eine Familienstiftung und sagt, das ist einfach nur für meine Familie und der Rest ist mir egal.
Kannst du richtig scheffeln, sagst du.
Genau, da kann man halt wirklich richtig, also da kann man wirklich sich Konstrukte bauen, die sind teilweise schon, also... Ja.
Möchte an dieser Stelle auch kurz ergänzen, es ist der krasseste Hyperfokus bei dir, den ich jemals erlebt habe, ist dieses ganze Thema Unternehmensstruktur aufbauen. Also es ist so, dass er sogar schon eine Frage bekommen hat, ob er beratend tätig sein kann und einen Gegenwert dafür bekommt. Hat leider keine Zeit dafür, aber könnte er echt. Also es ist verrückt. Ich check gar nichts übrigens.
Ja, mir hat es dann schon Spaß gemacht, das muss ich schon auch ehrlich sagen, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, wenn man sich halt wirklich mal so die größeren Sachen anguckt, es gibt, ich folge einigen Instagrammern auch.
Die eine Stiftung haben?
Nein. Die so, na, die meisten Influencer erzählen nichts davon.
Ach so,
aber die meisten haben Stiftungen.
Es gibt aber super viele so Finanzberater, so ganz so FDP-Typen, so
ach wirklich so Lappen,
die dann so Reels machen. Die dann einfach
hast du gerade Lappen gesagt?
Aber den folgst du dann
gerne. Den folge ich gerne. Auch wichtiger Content.
Vielleicht bist du auch ein Lappen.
Bin ich ja auch, ja. Auf jeden Fall habe ich halt so geguckt, was machen die so, wie machen die das alle so. Und ganz oft kam eben dieses Thema Stiftung, irgendwelche Holdingstrukturen und sonst was. Möchte ich auch gar nicht zu tief reingehen. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, okay, jeder große Influencer und so hat irgendwie solche Unternehmensstrukturen und das muss ja aus irgendeinem Grund passieren. Und dann bin ich halt dahinter gekommen, dass es halt wirklich Sinn ergibt und dass die meisten aber dieses ganze Konstrukt halt so einsetzen, dass es halt am Ende alles immer die eigene Tasche fließt. Und das kann man auch so machen, da bin ich auch ganz ehrlich. Also das ist, ich sag mal, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber es gibt viele Menschen, die das eben so machen. Also man kann dann praktisch eine Stiftung gründen, kann sich große Steuervorteile sichern und kann dann aber sich selbst wieder privaten Kredite geben und so. Das ist alles ein bisschen
shady.
Shady.
Könnte ich jetzt als Privatperson für mich eine Stiftung gründen?
Nein, du musst halt richtig viel Kohle haben, damit es überhaupt was bringt.
Dass es sich lohnt, bräuchtest du erstmal ein großes Grundstückkapital. Mhm. Aber wenn du das hättest, dann könntest du dir beispielsweise eine Finca auf Mallorca kaufen und könntest aber das dann halt auch privat nutzen.
Ach so.
Ja, das könntest du machen.
Aber müsste ich die auch öffentlich zugänglich machen irgendwie?
Eine Stiftung, du musst
die... Braucht ja einen Zweck, oder?
Die braucht einen Zweck, richtig.
Eine Familienstiftung aber auch.
Eine Familienstiftung braucht keinen Zweck.
Aber sie könnte ja eine Familienstiftung.
Du könntest eine Familienstiftung gründen, aber da hast du halt auch, wenn du eine Familienstiftung hast, hast du nicht diese krassen steuerlichen Vorteile, wie bei einer gemeinnützigen Stiftung.
Aber auch sehr viele.
Auch sehr viele. Das Schlimme ist so ein bisschen in diesem gemeinnützigen Konstrukt, das ist mir dann aufgefallen und das hat mich wirklich ein bisschen nachhaltig, nachdenklich gestimmt, dass man wirklich nicht sonderlich viel von dem, was da letztendlich reingestiftet wird und was dann irgendwie auch erwirtschaftet wird, wirklich für den gemeinnützigen Zweck
nutzen muss.
Ach so. Das ist das. Also es sind dann letztendlich so ungefähr ein Drittel von dem, also das, was man reinstiftet, sowieso nicht. Das ist einfach nur unangetastetes Kapital. Und das, was aber man dadurch erwirtschaftet, zum Beispiel durch Zinsgewinne oder Mieteinnahmen, davon muss man halt ungefähr ein Drittel nur wirklich dem Gemeinnutz zukommen lassen. Der Rest kann für verwalterische Tätigkeiten, Gehälter, das ist halt auch das. Also man kann dann als Stiftungsvorstand sich halt auch richtig fette Gehälter auszahlen, fette Autos fahren und solche Sachen. Und das war... das hat mich dann so ein bisschen nachdenklich gestimmt. Aber ich habe dann auch gesagt, okay, das, was andere nutzen, nur halt nutzen, um sich selbst die Taschen voll zu machen, können wir für uns nutzen, um... ich habe es eigentlich von Anfang an so gesehen, dass es ein Vehikel ist, um unsere Steuern, die wir einfach zahlen müssten, so einzusetzen, dass sie wirklich für ein Infrastrukturproblem... Das klingt jetzt so doof, dass Tierschutz ein Infrastrukturproblem ist, aber... für ein Problem, das halt da ist, dass wir es halt bewusst dafür einsetzen können. Also, dass wir halt nicht sagen, okay, wir geben jetzt, was weiß ich, Summe X einfach dem Staat.
Und davon werden zum Beispiel Autobahnen gebaut oder so, sondern wir können genau. einen großen Teil der Steuern, die wir bezahlen, einsetzen für etwas, was wir richtig gut finden.
Genau, und da kommt ja dann, also wir haben als einzigen Stiftung, also wir haben, wie gesagt, eine gemeinnützige Stiftung dann gegründet, haben dort Geld eben reingegeben, haben von diesem Geld eben diesen Hof hier gekauft und haben dann eben gesagt, okay, unser einziger Zweck ist der Tierschutz. Ich hatte zwischenzeitlich noch überlegt, ob wir Bildung noch mit reinnehmen.
Oder Denkmalschutz.
Denkmalschutz, weil hier der Hof unter Denkmalschutz steht, da haben wir uns dann aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden. Aber Bildung wäre jetzt noch ein Thema gewesen, weil es halt sehr weit gefasst ist, weil wir halt hier auch viel machen wollen, vor allem jetzt auch in Zukunft für Kinder. Das haben wir ja jetzt auch schon angefangen, einfach um auch Aufklärungsarbeit da zu leisten. Aber wir fassen das jetzt einfach unter dem Tierschutz zusammen. Genau. Und dann haben wir eben gesagt, dass das ist für uns praktisch die Form, die zum einen steuerlich am sinnvollsten ist, aber vor allem am Ende dafür auch da ist, dass es über unsere Lebzeit hinaus bestehen bleibt, weil wir haben dieses Geld sozusagen abgegeben. Also eine Stiftung ist nicht, dass man eine Firma gründet und sagt, ja, ich bin da jetzt hier Chef und kann jederzeit sagen, ach, jetzt verkaufe ich das halt alles wieder und habe ich keinen Bock mehr drauf und dann stecke ich mir das Geld wieder ein. Sondern es ist wirklich so, man stiftet das Geld praktisch dem Deutschland, also das Regierungspräsidium aus dem Ort, wo man eben den Stiftungssitz hat, dem gehört das sozusagen. Und ich kann mich selbst dann als Vorstand da aufstellen lassen auf Lebzeit.
Also Deutschland gehört jetzt dieser Lebenshof.
Genau, aber nur unter der Prämisse, dass es dem Tierschutz gewidmet ist. Also für immer.
Für immer.
Genau. Also ja. Und wenn jetzt, also ich bin jetzt wie gesagt Vorstand, ich könnte jederzeit auch einen anderen Vorstand einberufen. Habe das natürlich jetzt auch so geregelt, dass die Kinder das auch werden können, wenn sie, also unsere Kinder, wenn sie das wollen. Aber es kann halt auch irgendwann mal theoretisch an den Punkt kommen, dass die sagen, nee, also jetzt so Lebenshof habe ich auch nicht so Bock drauf. Lass mal. Und dann wäre praktisch halt die Regierung dafür verantwortlich, das Regierungspräsidium in dem Fall, dass eben das hier trotzdem verwaltet wird und dass hier trotzdem was passiert. Und
was mit Tierschutz zu tun hat.
Genau, dass in irgendeiner Form das Ganze dem Tierschutz zugutekommt. Ja. Und den Gedanken fand ich irgendwie ganz cool, dass man das so machen kann in Deutschland. Und,
aber können wir es jetzt nochmal ganz einfach runterbrechen? Ja. Ganz einfach, ja?
Ja. Versuch.
Naja, also.
Wir müssen noch die Fragen klären.
Ja.
Warum jetzt Spenden und was passiert mit den Spenden?
Ja.
Unterschied Gastro, dass die Gastro nichts mit der Stiftung zu tun hat, das verstehen das auch viele nicht. Und vielleicht auch, also ich weiß, es unterscheidet uns jetzt sehr, sehr stark von anderen Lebenshöfen. Also wir haben halt ein ganz anderes Konzept.
Ja.
Und wenn uns Leute schreiben, wie stemmt ihr das finanziell, wie macht ihr das, dann wäre es, glaube ich, für die meisten sinnvoller, sich da an anderen Lebenshöfen zu orientieren.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
Fall. Halt zum Beispiel einen Verein gegründet haben oder so. Aber was da bei uns halt dranhängt an Unternehmensstruktur und Bürokratie und wir, also...
Ja, ist so.
Sina ist out.
Ja.
Schon lange.
Ja, also da.
Lass uns mal so anfangen. Ja. Der Ort existiert nun, du hast eine Stiftung angemeldet. Du meinst, dass es jetzt ein Ort ist für Tierschutz. Du hast Kapital investiert, diese Stiftung zu gründen. Das liegt da jetzt drinne.
Ja.
Und bleibt auch erstmal unangetastet. Oder
muss
wie ist das?
Muss unangetastet
werden. Das heißt, trotz allem, um diesen Hof zu stemmen, braucht es weiteres Kapital.
Ja, genau. Also man muss es wirklich sich so vorstellen, man nimmt einen Betrag, sagen wir jetzt einfach mal 1 Million Euro als Beispiel, und diesen Betrag stiftet man in diese Stiftung. Das kann, wie gesagt, 1 Million in einem Koffer sein, als Bargeld, das kann eine Banküberweisung sein oder das kann
eine Aktie.
Das können auch Aktien sein, ganz oft sind es Aktien oder ETFs, also das ist super viel Zeug. Oder halt, wie gesagt, auch eine Immobilie. Und dieses Geld darf aber nie angegriffen werden. Das heißt, es wäre nicht legal zu sagen, ich habe jetzt hier 1 Million Euro beispielsweise als Bargeld liegen und davon kaufe ich jetzt 10 Jahre lang Tierfutter und dann ist es irgendwann weg.
Oder ich baue davon ein Gehege.
Na, genau, nicht zulässig, weil dieses Geld, wie gesagt, erhalten bleiben muss, weil das praktisch die Rückversicherung dafür ist, dass diese Stiftung auf gesunden finanziellen Beinen steht.
Und das ist zum Beispiel die Kohle, die wir da jetzt erstmal reinstecken mussten, einfach nur damit wir das überhaupt anfangen können.
Genau. Dass wir
und wer hat jetzt den Hof gekauft?
die Stiftung gehört.
Also, der also Stiftung mit unserem gehört Geld auch. Eben.
Genau. Und die Stiftung hat jetzt sozusagen diese Immobilie, die, und ich als Vorstand bin natürlich dafür verantwortlich, dass sie eben entsprechende Mieteinnahmen oder Pachteinnahmen auch einbringt. Das heißt, diese Immobilie, ich könnte die jetzt schon leer stehen lassen, aber wäre natürlich nicht zielführend, weil in unserem Fall ist es jetzt so ein bisschen ein Sonderfall, weil halt die Immobilie in sich dem Tierschutz auch schon dient. Also ich hätte jetzt auch sagen können, ich kaufe mir jetzt ein Mehrfamilienhaus von dem Geld was weiß ich, mache damit 5.000 Euro Mieteinnahme im Monat und diese 5.000 Euro, davon wie gesagt dann wieder mindestens ein Drittel, müsste ich halt dann für Tierschutzprojekte einsetzen. Das könnte dann theoretisch, könnte ich auch das Geld nehmen und könnte das dann einfach an PETA spenden oder an, was weiß ich, an WWF oder sonst wen. WWF macht Porzellan, oder?
Nein.
Ah, nee, das war WMF. Sorry. Entschuldigung.
WWF macht Porzellan. Ja,
absolut. Okay.
Die sollten zukünftig über ihr Branding nachdenken, oder?
ja. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Genau. Und dann haben wir eben gesagt, ja, okay, jetzt haben wir hier praktisch diesen Hof, der halt super ist, weil halt, wie gesagt, große Flächen hat, schon viele Stallungen da sind.
Das heißt, einige Tiere auch drauf
einige
sind.
Einige Tiere, genau, die wir sozusagen mit übernommen haben. Und dann war halt die Überlegung, was machen wir denn jetzt mit der Gastronomie? Die war halt einfach auch dabei. Also eine Terrasse dabei und wäre halt verschenkt, das jetzt einfach nur leer stehen zu lassen.
Also nochmal zur Info, ihr hättet aber auch die Gastronomie komplett einstampfen können.
Natürlich.
Wir hätten ja, aber was wäre denn das? Ich meine, wir haben ja hier diese Außenanlage, die Tische standen alle ja, schon. Genau. Also es wäre halt richtig dumm gewesen. Es war alles da. Mhm. Es war teilweise übertrieben verranzt.
Außer in der Küche.
Hey, Moment. Hä? Das ist ja alles Geschmackssache.
Also wir sind schon auch in die Gastronomie sehr viel Geld stecken.
Mussten wir nicht.
Nee, aber um es geil zu machen.
Ja.
Aber vielleicht, lass mich, Schiffi, weißt du, wenn ich manche Sachen erkläre, dann ist das, glaube ich, für normale Menschen leichter zu verstehen, als wenn du jetzt wieder das Ultra-Fass aufmachst. Ihr müsst es komplett, also das ist mit der Stiftung, hat der Schiffi euch gerade erklärt.
Schön.
Dann war hier die Gastronomie noch dabei. Für die Gastronomie haben wir eine separate GmbH gegründet und diese Gastronomie hat nichts damit zu tun, dass die Tiere versorgt werden oder so. Die Menschen, die bei uns angestellt sind, das sind Menschen in der Gastronomie angestellt und das sind Menschen im Tierbereich angestellt. Und das darf sich auch nicht überschneiden oder so.
Genau.
Gastronomie ist eine GmbH, fließt stinknormal auf unser privates Konto.
Das
also auf unser
auf
GmbH. Nicht, auf jeden Fall nichts mit der, es hat nichts mit der Stiftung zu tun. Mhm. Es hat in gewisser Weise hängt es zusammen. Das kannst du ja gleich erklären, wie. Mhm. Aber es ist eine stinknormale GmbH, an der wir uns in gewisser Weise bereichern könnten. Sofern diese ganzen Einnahmen, die wir da reingesteckt haben, irgendwann mal auf Null laufen und wir unsere ganzen Angestellten bezahlt haben und so weiter. Aber grundsätzlich,
könnte das so sein.
Wenn die Frage zum Beispiel kommt, unterstützen wir die Tiere oder manche Menschen denken, glaube ich, sie spenden an die Tiere, wenn sie bei uns essen.
Das ist so nicht direkt.
So primitiv ist es nicht der Fall. Es zahlt genauso auf dies, also es ist letztendlich genauso, als würdet ihr irgendeine Kooperation von mir unterstützen, einen Hühner bei mir kaufen oder halt bei uns essen gehen.
Ja.
So, weil ein großer Teil unseres Geldes nach wie vor natürlich in dieses ganze Lebenshofprojekt fließt.
Genau.
Ja, und ihr werdet ja auch aufmerksam auf uns. Also das ist auch ein Teil.
Das ist ja auch das Ding, diese Gastro lockt natürlich auch Leute hier auf den Lebenshof, die dann wiederum Futterspenden mitbringen, die für die Tiere spenden, die auf dieses Projekt aufmerksam werden.
Die es weitererzählen.
Groß und ganz weitererzählen und so weiter. Mhm. Natürlich dient das dem Zweck, aber letztendlich Gastro ist eine GmbH.
Die aber vom Hof, das hatte ich ja gesagt, praktisch die ganzen Räumlichkeiten, die Terrasse und so weiter gepachtet hat.
Genau.
Das heißt, da fließt eine monatliche Pachteinnahme. Die muss übrigens auch dem Drittvergleich standhalten können. Also da können Sie jetzt nicht sagen, die kostet jetzt 5 Euro im Monat, sondern es muss theoretisch auch, wenn man einen externen Pächter hätte, müsste das ein gleicher Betrag sein. Und dementsprechend unterstützt ihr uns definitiv, wenn ihr bei uns essen kommt, weil wenn die Gastro halt diesen Betrag halt im Monat nicht aufbringen kann, weil zu wenige Leute kommen, dann müsste man es eben.
Fließt das eben nicht mehr in die Stiftung ein.
Genau. Mhm. Und dann müsste man sich halt wieder andere Gedanken machen, wie man das ganz anders vermieten kann.
Okay.
So. Ja, so ist es. Deswegen, das eine hängt schon mit dem anderen zusammen, muss man aber halt, wie gesagt, ein bisschen auslagern. Das hat aber auch in Deutschland natürlich bürokratische Gründe, muss man sagen. Man könnte das auch alles als Stiftung machen übrigens, dann wäre das aber wirklich kompliziert. Mhm. Also könnte man, aber es wäre echt, würde man sich keinen Gefallen tun damit.
Also es ist halt einfach einer der Stränge, die wir haben, um das Ganze hier zu finanzieren.
Mhm. Und jetzt war es ja am Anfang so, wir wurden ja relativ zu Beginn mit der Problematik Waschbär konfrontiert, sag ich jetzt mal. Mhm. Da stand auf einmal ein Waschbär vor der Tür, der irgendwie eine Unterkunft brauchte. Mhm. Aber es war de facto ja noch gar nichts an Spendengeldern da. Richtig. Wo kommt jetzt dieses Geld dann her?
Tja, wir spenden halt auch laufend einfach Geld aus unseren Einnahmen. Also man kann, wie gesagt, bei einer Stiftung unterscheidet man zwischen Grundstockvermögen, das Geld, das nicht angetastet werden darf und nur Geld erwirtschaften darf, und einfach einer ganz normalen Spende. Mhm. Das heißt, das, was ihr macht, sind in den 99% der Fälle Spenden. Das heißt, Geld, das wirklich 1:1 für den Stiftungszweck benutzt wird. Das heißt, wenn ihr bei uns spendet... Für uns spendet? Naja, ich spende ja nicht für uns.
Für uns als Lebenshof, für die
Tiere. Ja, okay, dann so. Dann könnt ihr euch zum Beispiel auch sicher sein, dass davon kein
Porsche gekauft
wird. Das ist vielleicht auch interessant. Vielleicht denken manche Menschen, wenn die jetzt für uns spenden, dann können wir ja mit dem Geld machen, was wir wollen. Dann gehen wir davon vielleicht im Bioladen einkaufen oder kaufen uns einen neuen Teppich. Auf die Preise. das ist absolut illegal. Ja, wisst ihr? Also es ist in Deutschland nicht möglich. Nein. Wisst ihr, wie uns die Leute auf die Finger gucken? Jeder Euro, der gespendet wird, muss aufgeführt werden. Und da müssen wir auch ein offenes Buch sein. Das ist alles präzise dokumentiert. Wir haben eine Mutter, die das komplett, die ganze
Bürokratie... Die jedes Mal schimpft, wenn hier irgendwie der kleinste Kassenzettel verloren geht.
Ja, wenn wir, keine Ahnung, irgendwas für die Tiere im Fressnapf kaufen, also es geht nicht ohne Kassenzettel. Also es ist utopisch, dass wir mit diesen Spenden privat irgendwas machen können. So. Mal ganz davon abgesehen, dass es sehr verwerflich wäre, aber es würde auch de facto einfach nicht funktionieren.
Ja, also man darf nicht vergessen, dadurch, dass wir eben so in der Öffentlichkeit stehen, müssen wir müssen auch einfach ganz penibel darauf achten, dass hier alles wirklich korrekt läuft, weil das könnten wir uns niemals antun, wir würden uns selbst begraben.
Ja, ist so, also es ist utopisch. Das ist aber dann vielleicht auch das Ding, ich weiß, ich habe das noch nie gehört, aber vielleicht haben manche Leute im Kopf, wenn sie so sehen, dass wir halt viel Geld haben, für die muss ich ja nicht spenden, die haben ja eh genug Geld. Wie würdest du, was würdest du denn dazu sagen?
Es ist halt, also wir spenden, wie gesagt, auch aus unseren laufenden Einnahmen, füllen wir sozusagen auf, wenn irgendwo was fehlt. Das war jetzt an deinen
Das war ja die Frage, genau.
Mit den Waschbärgehegen.
Wir füllen nicht nur auf, wir haben auch eine ganz klar so im Jahr eine sehr hohe sechsstellige Summe, die wir hier spenden, um das auch mal ganz konkret zu sagen.
Ja.
Und füllen halt auf, ja.
Genau, alles, was halt gerade jetzt am Anfang ist, natürlich nochmal mehr, als es halt später dann irgendwann der Fall ist. Das heißt, es ist natürlich was anderes, ob man jetzt hier für 30.000 Euro ein Waschbärgehege baut. Das baut man halt im Idealfall einmal und dann ist es da und dann müssen die Waschbären halt noch fressen. Und das, wir sind da aber halt bei laufenden Kosten, vor allem halt auch für Tierpfleger, für Leute, die einfach abends auch die Tiere noch mitversorgen können, die morgens früh schon kommen, um die Tiere zu versorgen.
Weil wir es nicht tun können, weil wir weiterhin Kohle scheffeln müssen, um weiterhin so hohe Beträge spenden zu können, um das Ganze weiterhin im Laufen zu
halten. Genau, und das ist halt, und deswegen, das würde ich halt auch immer betonen, dass man kann das Konstrukt auch wirklich anders machen, das ist keine Frage. Man kann zum Beispiel viel mehr direkte Arbeit in den Lebensruf investieren, also wirklich Handarbeit sozusagen, kann sagen, hey, ich mach das alles. Du
meinst, dass wir mehr mithelfen?
Genau. Ja, ich glaube nicht, dass uns da geholfen wäre.
Das ist halt das Ding, jeder hat so seine...
Okay, es war eine Abmahnung.
Jeder hat halt, also es ist
jeder halt... Jeder hat halt seine Stärken woanders, oder?
Aber wir können auch mal ganz klar so sagen, wenn wir jetzt hier einen Tierpfleger machen... dann ist das zahlt auf unser Zeitkonto ein. Genau. In der Zeit können wir nichts machen, was uns viel höhere Einnahmen beschert.
Ja, aber und das kann man aber halt nicht verallgemeinern. Das ist halt nicht bei jeder Person so. Und deswegen ist es auch völlig legitim, wenn man zum Beispiel sagt, es ist mein Lebenstraum, einen Hof, einen Gnadenhof, einen Lebenshof aufzumachen. Und dann kann man das ja auch viel kleiner denken. Dann hat man halt vielleicht nur ein kleines Haus, das man irgendwie selbst saniert, macht sich noch 3 Gehege drumherum und hat halt ein paar Tiere, die man selbst versorgt. Dann ist das ja auch nichts Schlechteres.
Es ist ja auch ein Lebenshof, 3 Kaninchen aus dem Tierschutz zu haben und 2 Hunde und noch 5 Hühner.
Das der ist Sache auch selbst dient es auf jeden Fall.
Niemand sagt, dass
das ist ultra wertvoll und super unbedingt. Wichtig, aber das ist halt dann, wo wir dann auch manchmal so ein bisschen schmunzeln, wenn wir solche Mails lesen, wo wir so denken, Alter, wisst ihr, wie komplett wir es hier übertreiben?
Ja, das müsste überhaupt nicht sein.
Also wir haben halt einfach ein Waschbärgehege für 30.000 Euro dahin gebaut, ein Schweinegehege für wie viel? 20.000?
Ein bisschen mehr.
Wir sind hier ein bisschen mehr. Was halt bei uns uns dazukommt, wir sind im Schwarzwald. Es ist hier überall
bergig.
Mhm. Wir müssen erstmal die schweineteuersten Baggerarbeiten über uns ergehen lassen, bevor wir hier überhaupt irgendwas bauen. Das heißt, es macht das Ganze auch einfach nochmal viel teurer. Ja. Und dann haben wir halt auch in sehr kurzer Zeit direkt relativ viele Dinge gleichzeitig umgesetzt. Ja, so.
Ja, und das war aber auch okay. Und wie gesagt, deswegen beides völlig legitim. Wir machen es halt ein bisschen größer und wir haben ja auch noch gewisse Visionen so. Wir wollen ja auch noch ein paar Sachen machen hier, weil wir ja, und so sehe ich das und ich hoffe, du siehst es auch so, aber für mich ist es nicht nur ein Lebenshof für Tiere, sondern es ist halt auch ein Hof oder es ist halt auch ein Ausflugsziel, wo eben auch Familien mit gutem Gewissen hinkommen können, wo sie zum einen Tiere sehen können, die halt, denen es halt gut geht.
Die keinen Nutzen haben.
Genau.
Wo sie sich untereinander connecten können, wo einfach auch ein schönes Miteinander stattfindet. Genau. So, wo sie inspiriert werden, vielleicht öfter mal was Pflanzliches zu essen.
Genau, das passiert ja bei uns zusätzlich auch noch. Ja. Wir wollen ja auch in Zukunft das den Leuten ermöglichen, auch Familien vor allem ermöglichen, dass sie zum Beispiel auch hier Urlaub machen können.
Wir veranstalten hier Hochzeiten.
Genau, solche Sachen, dass es einfach ein Ort ist, den Leute, ja, wo sie sich wohlfühlen. Ich würde sagen, 99% der Menschen, die hierher kommen, sagen, hey, das ist wirklich ein Paradies so. Und das finde ich auch nach wie vor. Und da wollen wir einfach möglichst viele Leute partizipieren lassen und gleichzeitig halt den Tieren aber was Gutes tun. Und das ist unser Weg. Da sind wir gerade noch sehr am Anfang, aber ich glaube, das wird mit der Zeit.
Also ich war oft schon in einer Situation, wo ich quasi euch verteidigt habe im privaten Bereich und dann immer wieder sagen muss, aber Leute, überlegt doch mal, die nutzen ihr Geld so clever, um Tierschutz überhaupt zu ermöglichen, in den Anfang zu bringen, um überhaupt was starten zu können. So viele haben die naive Vorstellung, dass sie einfach mit Luft und Liebe und vielleicht ein bisschen Zusammenhalt hier ein paar Tiere versorgen können. Und du kannst ja alles doch auf freiwilliger Basis machen, weil das Projekt ist ja doch so moralisch gut. Also mach es doch mal bitte freiwillig. Nee, Leute, so funktioniert es halt einfach nicht mehr. Leute wollen und müssen auch bezahlt werden für ihre Arbeit.
Richtig. Sollen auch. Also das war am Anfang auch ein Gedanke von uns, dass es mit freiwilligen Arbeit auch funktionieren kann oder dass es ein Teil davon ist, oder?
Es ist ja nach wie vor auch ein mini-kleiner Teil.
Ein mini-kleiner Teil,
dass uns Leute freiwillig unterstützen. Aber das war zum Beispiel auch was du gerade angesprochen hast, womit du schon konfrontiert wurdest. Die sind Millionäre und lassen Leute hier freiwillig helfen. Wie kann das denn sein? Mhm. Und ich verstehe es vorne und hinten nicht. Also wenn ich ganz einfach denke, dann kann ich es kurz verstehen und dann denke ich, setze ich doch mal eine Minute länger damit auseinander. Natürlich sind wir darauf angewiesen, dass uns Menschen unterstützen. Wir können noch mal dreimal so viel Geld verdienen, kriegen wir das alleine nicht gestemmt. Und auch wir sind auf Spenden angewiesen und wir freuen uns über jede freiwillige Hilfe. Heute wurden hier 6 riesige Heuballen gespendet. Wisst ihr, wie arg wir uns darüber freuen?
Ja, natürlich.
Also wir haben hier einfach einen Kostenapparat zu stemmen und wie gesagt, damit hat die Gastro nichts zu tun, damit hat unser privates Leben nichts zu tun, sondern es geht rein einzig und allein um diesen Lebenshof hier, den wir auch weiterhin stemmen müssen. Und ich habe immer Angst, und da habe ich auch schon oft drüber gesprochen und das kommuniziere ich auch mit euch, da bist du deutlich entspannter, dass irgendwann Menschen nichts mehr für uns spenden. Da habe ich Angst davor. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich wahrscheinlich auch mit da rein einzahle, dass ich nicht so gerne zeige, dass es uns privat auch gut geht. Aber da möchte ich weg von, weil das ist einfach falsch. So.
Ich möchte mal kurz einwerfen, dass diese Folge war ja quasi der Grund, warum wir überhaupt diesen Podcast gemacht haben. Richtig. Weil wir
der Podcast ist damit jetzt wieder Ende.
Nein, aber weil wir am Anfang, du hast es ja in der letzten Folge gesagt, unterschiedlicher Meinung waren. Was können wir transportieren öffentlich?
Ja.
Wie können wir auf Instagram darüber reden? Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn wir quasi so schnell einen Satz hinschreiben, dass es als Spende eingegangen und dafür haben wir jetzt das Spendenziel quasi jetzt übertoppt, weil ihr so großartig spendet, haben wir trotzdem dann die Angst, ihr spendet nicht mehr weiter.
Das können wir auch mal einfach drüber sprechen. Das war auch was, wir wollen so viel Transparenz wie möglich und wir hatten einfach eine Operation von Leia und wir haben dieses Spendenziel sehr schnell geknackt und es wurde übertroffen. Wir haben uns so arg darüber gefreut und Svante hat dann den Betrag in der Story genannt und ich fand es richtig und hatte gleichzeitig einfach Angst. Ich hatte Angst, dass andere Lebenshöfe neidisch auf uns sind.
Das passiert tatsächlich. Könnt ihr den Überschuss nicht wieder zurückspenden?
So, ja.
Das sind tatsächlich Nachrichten.
Ja, oder ich hatte auch ich hatte Angst, dass ihr eben den Eindruck, ach komm, wenn da so viele Leute spenden, dann brauche ich nicht mehr spenden. Dabei denke ich mir, Alter, wisst ihr, wie geil das ist, dass das Spendenziel übertroffen hat? Wisst ihr, dieses Waschbärgehege, da haben wir gar keinen Spendenaufruf dafür gemacht. Und es gibt ja auch noch weitere Projekte, die wir realisieren wollen. Wir wollen Schafe aufnehmen, wir wollen Kühe aufnehmen. Wir sind gerade dabei, einen Hund aus einem Land rauszuholen. Da werden auch noch Kosten auf uns zukommen. Also es wird ja wirklich gebraucht. Und wir brauchen halt deutlich mehr Spenden, als ein kleiner Lebenshof auf dem Flachland vielleicht brauchen würde. So. Und dafür haben wir halt auch diese riesige Community, die natürlich auch dafür sorgt, dass wir viele Spenden bekommen, was richtig geil ist. Wir haben über 50.000 Follower auf dem Lebenshof-Account. Ja. Das ist natürlich auch was, wo Menschen neidisch drauf sind, die so denken, boah, die haben so viele Follower.
Das war auch Arbeit.
War halt auch scheiße viel Arbeit und ist halt einfach auch notwendig, damit wir das hier stemmen können.
So. Was sind denn so Posten? Also Posten, die zu berücksichtigen sind. Also ich rede jetzt gar nicht so von Summen, sondern einfach nur von Posten, die einfach einfließen, die wir decken müssen mit Spenden.
Naja, in erster Linie sind es die laufenden Gehälter, wie gesagt. Wir haben Tierpfleger, Tierpflegerinnen. Wir haben Minijobber auch, die eben sich um die Tiere kümmern. Wir haben sehr, sehr hohe Tierarztkosten, weil wir in erster Linie natürlich auch alte und kranke Tiere hier haben, die da ist es halt mal nicht getan mit einer Impfung für 60 Euro, sondern da ist halt dann einfach mal ganz schnell, was weiß ich, wie jetzt zum Beispiel bei Leia, sind wir jetzt bisher gerade noch drum herum gekommen.
Davon kommen, aber heute schon wieder was Neues entdeckt.
Genau. Das sind halt einfach hohe Kosten, gerade was, wie gesagt, Tierarzt angeht, dann zum Beispiel aber auch so hart es klingt, aber irgendwie einen Abdecker kommen lassen, weil ein Tier stirbt oder dann aber auch plötzlich muss nochmal ein neuer Ziegenstand, Unterstand gebaut werden, weil der alte irgendwie völlig marode ist. Und
neue Waschbärunterkünfte.
Genau.
Und wie gesagt, wenn eine neue Tierart dazu kommt, dann wird's halt richtig teuer.
Genau.
Also
und, dann sind so Sachen wie Futter und so noch gar nicht eingerechnet, die halt gebraucht werden. Dann regelmäßige Medikamente, die auch nahezu jedes Tier, das hier ist, braucht.
Anmeldungen, oder? Also genau. Veterinäramt, genau. Kastration.
Ja, irgendwelche Ohrmarken. Also es sind so viele Sachen, die einfach da immer wieder auftauchen. Das ist
Es ist quasi ein Fass ohne Boden. Also es hört nicht auf.
Ja. So.
Das sowieso. Und natürlich ist es das auch in gewisser Weise, weil ich meine, die meisten Tiere sind halt, werden als Nutztiere gehalten und dann ist es einfach, für die ist es dann halt was ist da los? Die meisten Tiere, die eben gehalten werden, werden als Nutztiere gehalten und dann ist es einfach so eine, so hart es klingt, so eine Einnahmenüberschussrechnung. Und bei uns ist aber halt nichts, was.
Was meinst du das?
Naja, du kriegst ja entweder durch das Fleisch Geld oder durch die Eier oder die Milch.
So ist es.
Das haben wir halt einfach nicht.
Genau, wenn du 10 Schweine und 100 Hühner hast als Beispiel, dann verkaufst du halt die Eier und dann irgendwann die Schweine oder sonst was. Aber bei uns ist das ja alles nicht. Bei uns kommen nur die Tiere, die keinen Nutzen mehr haben, an, verursachen nur noch die Kosten und am Ende sind sie tot und verursachen dabei nochmal Kosten.
Ja.
So hart es klingt, aber das ist halt die Realität. Und
das ist wahrscheinlich auch der einfachste Grund, warum sich so wenig Menschen für Tierschutz interessieren, weil es einfach Geld kostet.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also das ist gar keine Frage. Aber das ist auch der Grund, warum es ja auch so viel Geld kostet, weil, wie gesagt, das ist ja auch ein Wirtschaftszweig. Also ein Abdecker ist ja genauso ein Unternehmer wie alles andere auch.
Also was ich auf jeden Fall noch sagen möchte ist, wir haben in unserem Leben schon viel Tierschutz auch im Kleinen gesehen. Erinnerst du dich zum Beispiel, wo wir Ramos abgeholt haben?
Ja.
Oder Coco vorher? Oder auch Kiwi?
Mhm.
Und Tierschutz kann einfach, oder auch Tierschutz, ich meine aktiver Tierschutz, so wirklich Tiere aufnehmen und so, kann so unendlich verschieden aussehen. Und wir haben halt einfach auch oft erlebt, dass, oder die klassische Tierschützerin, wie ich sie kennengelernt habe, und ich ziehe meinen Hut vor diesen Frauen, waren halt wirklich Frauen, die halt ganz viele Hunde und Katzen hatten, in einem ziemlich abgerockten Haus wohnen. Also ich kenne 4 verschiedene.
Ja, die haben halt, das ist das,
was ich gemeint habe. Die ihr Leben diesen Tieren geopfert haben, und wenn das jemand tut, dann ist das unglaublich bewundernswert.
Aus ihrem Privatvermögen.
Aus ihrem und komplett allem, ja. kaum Spenden bekommen haben, wirklich ihr letztes Hemd geopfert haben und so. Und ich ziehe meinen Hut davor. Und trotzdem,
es ist super wichtig, dass es gibt.
Es ist super wichtig, dass es das gibt. Ja, das waren halt so ganz normale Pflegestellen. Ja. So. Aber Tierschutz kann halt unendlich unterschiedlich aussehen. Ja. Und bei uns ist es halt einfach extrem viel größer, extrem viel komplexer. Und es wird extrem viel mehr Geld für das alles hier halt einfach gebraucht wie im Kleinen. Und jeder kann einfach frei entscheiden, wo er seine Spende hingibt. Und solange es einem guten Zweck dient, ist es einfach immer toll so.
Ja, denke ich auch so. Und das, wie gesagt, es gibt da kein besser und kein schlechter.
Ja.
Das ist, ich denke, alles braucht's, weil es braucht unsere Sichtbarkeit, unseren Anlaufpunkt für die Leute, dass wir in der Region hier jetzt mittlerweile auch irgendwie so zu einer Institution werden.
Aber gleichzeitig wäre es halt schön, im Tierschutz die Sichtbarkeit untereinander auszuüben. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema.
Das ist eine andere Folge, wobei wir natürlich in der glücklichen Lage sind, dass wir da relativ gut drauf scheißen können. Da bricht es mir eher das Herz für wirklich kleinere Höfe.
Genau.
Die entweder aufgeben, weil der Druck zu hoch geworden ist in der Tierschutzbubble, oder die Shitstorms erleben, die sie einfach gar nicht ertragen können, weil es vielleicht ein mini kleines Team ist, weil es vielleicht nur zwei Personen sind, die das einfach psychisch nicht packen. Hier bei uns steht einfach ein gigantisches Team hinten dran, mit dem ich inzwischen, so wie wir jetzt endlich aufgestellt sind, und es war ein weiter, weiter Weg mit vielen menschlichen Abgründen, so wie wir jetzt aufgestellt sind, fühle ich mich ja auch erst überhaupt bereit, zum Beispiel diese Folge aufzunehmen oder auch überhaupt diesen Podcast zu starten, weil ich weiß, egal was da kommt, ich habe euch und es kann uns einfach niemand was. So, weil wichtig ist, dass wir einfach in den Spiegel schauen können und dass wir wissen, was wir hier tun und dass wir wissen, was die Wahrheit ist. Und solange kann einfach nichts passieren. Wir haben nichts zu verheimlichen und wir können einfach alles offenlegen. So, und das schafft man halt vielleicht nicht, wenn man halt nicht so viele starke Menschen hinter sich hat, nicht so ein starkes Netzwerk hat und einfach alleine auf weiter Flur ist. Und irgendjemand hat es auf dich abgesehen, weil du vielleicht eine falsche Sache gesagt hast oder irgendein Gerücht über dich rumgeht, was jemand glaubt. Und dann bist du halt einfach am Arsch. So.
Ja.
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 Ich denke, damit haben wir den finanziellen Teil einfach mal angesprochen. Ich bin auch ganz froh, dass wir das jetzt hier in dieser ausführlichen Form mal getan haben. Weil es, glaube ich, hilft zu verstehen, warum wir zukünftig um Spenden bitten und warum wir zukünftig weiter auch um Spenden bitten, obwohl wir vielleicht Spendensummen eingesammelt haben, die vielleicht nicht zum Einsatz kamen, aber trotzdem wir uns natürlich auch freuen über Sachspenden oder über Wunschzettel. Das war nämlich ja auch manchmal die Frage, hey, ihr habt ja jetzt die Summe eingespendet, die kam ja jetzt gar nicht zum Einsatz, wieso könnt ihr jetzt von dem Geld jetzt nicht die Sachspenden kaufen?
Ah, genau, das ist vielleicht ein gutes Beispiel auch. Also Leias OP hat noch nicht stattgefunden. Wir wissen nicht, ob sie eventuell noch stattfinden wird. Wie gesagt, wir haben ja heute auch wieder was Neues, ganz Komisches an ihr entdeckt, gehen heute noch zum Tierarzt mit ihr und so. Und Tierarztkosten waren ja trotzdem da. Und dann wussten wir brauchen Spezialfutter für sie. Und das haben wir dann direkt auch als Spendenaufruf gemacht, dass wir jetzt dieses Spezialfutter brauchen. Und es wurde auch gespendet und wir haben uns riesig darüber gefreut. Über jeden einzelnen Hundefuttersack freuen wir uns. Über jedes einzelne süße Paket, das hier ankommt mit Katzenfutter. Alter, wir machen Luftsprünge, weil das uns einfach so viel bedeutet und weil das wichtig für uns ist. Und dann kam halt eine Nachricht, ja, aber die ist ja bezeichnend und vielleicht haben mehrere die Gedanken, ja, aber dann könntet ihr doch das Futter jetzt von den Spenden kaufen, die eingegangen sind für die Operation, die nicht stattgefunden hat. Ja, würden wir ja auch tun, wenn das Futter niemand spenden würde. Aber trotzdem können wir doch den Aufruf machen. Wir haben ja genug Dinge, wofür wir das Geld hier brauchen. Und wie gesagt, wir können von den Spenden jetzt nicht Urlaub machen. Das ist halt Schwachsinn. So.
Wir brauchen es wirklich und wenn wir es nicht jetzt für dieses Tier benutzen, benutzen wir es für ein anderes Tier.
Das nächste Tier.
Genau. Für das nächste Tier, was vielleicht demnächst sogar schon hier ankommt.
Ja.
Oder was demnächst sogar einfach vor unsere Tür gesetzt wird, weil wir ja als Lebenshof irgendwie eine Institution werden.
Bring mal bitte
werden.
Leute nicht auf Ideen, Svenja.
Ja, du hast wohl recht. Ja. Damit würden wir jetzt mal abschließen, denke ich.
Ja.
Und?
Ja.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.